Guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr da seid. Und die Brigitte hat schon verraten, heute, wir feiern die Geburtsstunde der Gemeinde, ne? Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, wie euch das ging. Das war eigentlich das letzte größere christliche Fest, wo ich überhaupt sehr spät erst verstanden habe, für was das überhaupt da ist, ne? Also ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ich bin ja konfirmiert mit 14, irgendwie habe ich nicht verstanden, warum wir Pfingsten feiern. Ne? Es ist halt da, Pfingsten, am Pfingsten wird konfirmiert und so. Aber dass da die Geburtsstunde der Gemeinde ist, Ausgießung des Heiligen Geistes und so weiter, das war mir irgendwie nicht so richtig präsent und klar. Aber ich möchte heute Morgen eine Einladung an euch aussprechen, beziehungsweise nicht ich möchte die aussprechen, sondern Jesus hat die ausgesprochen. Und darum soll es heute Morgen gehen. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann dürft ihr gerne einmal das Johannesevangelium aufschlagen, Kapitel 7 ab Vers 37. Also Johannes 7, 37 bis 39. Ich gebe euch die Zeit, weil da brauchen wir ja einen Moment dazu. Ich lese uns einfach mal den Text vor. Ich habe heute keine Folien, das ist vielleicht auch mal entspannt. Das heißt, ihr müsst euch einfach auf das konzentrieren, was ich euch heute Morgen sage oder was meine große Hoffnung ist, was Jesus durch mich zu euch sagen möchte. Ja, weil das ist eigentlich das Ziel, nicht was ich, ist nicht so wichtig, glaube ich. So, also ich lese uns mal den Text aus dem Johannesevangelium. Da heißt es: Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, trat Jesus vor die Menschenmenge und rief laut: Wer Durst hat, soll zu mir kommen, und es soll trinken, wer an mich glaubt. So sagt es die Heilige Schrift: Ströme von lebendigem Wasser werden aus seinem Inneren fließen. Jesus bezog dies auf den Heiligen Geist. Den sollten die erhalten, die zum Glauben an ihn gekommen waren. Denn der Heilige Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit sichtbar war. Ja, ich hoffe, ihr habt den Text soweit verstanden. Wir kommen noch ein paar Mal darauf zurück. Genau. Und wenn ihr genau zugehört oder mitgelesen habt, dann kommt da ja eine Einladung drin vor. Wer Durst hat, soll zu mir kommen. Ich weiß nicht, wie ihr das mit Einladungen handhabt. Ob ihr ab und zu mal eine Einladung bekommt, bestimmt. Ne? Man wird mal zum Geburtstag irgendwo eingeladen oder zum Überraschungscafé hier in der Gemeinde, ja, wo man als Gastgeber immer nicht so genau weiß, wer kommt denn da eigentlich, und derjenige, der hinkommt, weiß nicht, wer kommt noch mit mir. Das sind also mehr so Überraschungseinladungen. Vielleicht seid ihr auch schon ab und an mal auf eine Hochzeit eingeladen gewesen, was immer eine sehr schöne Einladung ist, finde ich, denn Hochzeitsfest ist etwas ein schönes Fest, da gehen die meisten Leute gerne hin, schicken Kleidern und so weiter. Aber es mag auch Einladungen geben, habe ich hier das Mikrofon berührt? Genau. Aber die wir nicht so gerne wahrnehmen, denke ich mal. Eine Vorladung vor Gericht zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob euch sowas schon mal ereilt hat. Also ich hatte schon eine, aber als Zeuge. Das ist ein bisschen entspannter. Ja. Also je nachdem, wie wir da eingeladen werden. Es gibt auch diese Sondereinladung, wo man denkt, naja, die bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Genau. Aber in unserem Text heute geht es um eine ganz besondere Einladung, nämlich die Einladung, die Jesus ausspricht. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und soll trinken, wer an mich glaubt. Und an wen hat denn Jesus diese Einladung gerichtet in unserem Text? Es wird berichtet, das ist das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest wird in Jerusalem gefeiert und ist eines der drei großen Wallfahrtsfeste jedes Jahr in Israel. Und das Laubhüttenfest, das heißt also, das sind eine Menge Leute vor Ort, die aus allen Teilen des Landes im Grunde genommen da hoch pilgern nach Jerusalem. Und viele tatsächlich jedes Jahr. Es gibt auch diesen Spruch in Jerusalem, wenn man sich verabschiedet nach so einem Wallfahrtsfest, bis nächstes Jahr in Jerusalem. Ja, das haben sie uns mal erzählt, als wir Jerusalem besichtigt haben, dass das früher sagen, die Kinder haben das sogar gesagt, die haben sich schon darauf gefreut, die Freunde nächstes Jahr wieder zu sehen, wenn sie wieder in Jerusalem sind. Und das Laubhüttenfest selber erinnert im Grunde genommen an die Wüstenwanderung. Ja, also Israel hat ja eine ganz starke Erinnerungskultur auch. die auch offensichtlich notwendig ist. Die brauchen wir auch, glaube ich, damit wir Gott nicht vergessen. Also das Laubhüttenfest sollte an die Wüstenwanderung erinnern, an die Versorgung durch Gott während dieser 40 Jahre durch die Wüste, in der sie ja in Hütten gelebt haben. Deshalb wird auch heute zum Teil noch beim Laubhüttenfest waren so Hütten gebaut. Die Leute übernachten dann einige Tage draußen im Garten zum Beispiel. Es ist aber auch gleichzeitig ein Erntedankfest, weil es ist Herbst. Ja, man dankt für die hoffentlich gute Ernte, die man hatte. Und es ist auch ein Zukunftsfest, weil es erinnert an eine Stelle in Sacharja Kapitel 14. Und die habe ich auch für uns hier. Da heißt es, das ist eine Prophetie, die Sacharja dort ausspricht. An diesem Tag sprudelt eine Quelle in Jerusalem. Aus ihr wird lebendiges Wasser hervorquellen. Oh, merkt ihr was? Es fließt zur Hälfte ins östliche Meer und zur Hälfte ins westliche Meer. Im Sommer wie Winter wird es fließen. Der Herr wird König sein über die ganze Erde. Zu dieser Zeit wird der Herr der einzige Gott sein. Er allein wird verehrt. Und an der Stelle ist bei Sacharja auch die Rede davon, dass alle Völker zu diesem Laubhüttenfest irgendwann in der Zukunft kommen werden, wenn Gott sein Reich aufrichtet, wenn Gott der König und Herr über diese Erde ist. Das heißt also, dieses Laubhüttenfest hat auch etwas Prophetisches, etwas, was in die Zukunft gerichtet ist. Und das ist eben auch spannend, was wir hier wieder sehen. Gottes Wort hat das an ganz vielen Stellen. Ja, es spricht von der Vergangenheit, es spricht in unsere Gegenwart hinein, aber es hat auch immer diesen zukünftigen prophetischen Aspekt dabei. Und das hat es auch, wenn es zu uns spricht und in unserem Leben. Ja, auch für unser Leben verheißt Gott etwas Zukünftiges, etwas Großes, dass wir irgendwann mal bei ihm sind, ja, dass es eine Wohnung im Himmel gibt, dass wir Teil des Reiches Gottes sein werden, die ihn loben, wenn wir am Ziel sind. Ja. Also Gottes Wort hat immer diesen Zukunftsaspekt mit drin und damit auch sein Wort, was in unser ganz persönliches Leben hineinspricht. Ich weiß nicht, ob uns das immer so bewusst ist, aber wir haben als Christen hier eine Hoffnung und eine Sicht auf die Zukunft, die im kompletten Gegensatz zu dem steht, wie Menschen, die ohne Gott unterwegs sind. Ja, die denken, ja, sie leben und dann sterben sie und dann zerfallen sie wieder in die Elemente und da ist nicht sowas da wie eine Zukunft. Da muss alles in diesem Leben passieren, denn danach ist Ende. Das ist für jemand, der mit Jesus unterwegs ist, eine völlig andere Botschaft. Ja, dieses Prophetische gibt uns eigentlich die Kraft und das Ziel, auch Dinge auszuhalten und zu tragen. Genau. Also, und Jesus spricht bei diesem Laubhüttenfest am letzten Tag, das war der 7. oder 8. Tag, also es ging eine Woche lang, dieses Laubhüttenfest. Und die Leute, das hat auch so ein bisschen wie eine Choreografie, dieses Laubhüttenfest. Da gibt es Zeremonien, da ziehen die Priester durch die Straße, da ist eine Menge los, da passiert eine Menge im Tempel und das kulminiert alles so ein bisschen am letzten Tag, ne, der Höhepunkt. Ne. Am Anfang, ja, dann geht es immer weiter, man freut sich und ist am Feiern und Machen und Tun und jetzt kommt dieser letzte Tag. Und es sind noch viele Menschen vor Ort, zu denen Jesus jetzt hier spricht. Und man merkt, Jesus hat ja war unterwegs da, hat mit den Leuten gesprochen, hat gepredigt, war präsent, aber Jesu Botschaft intensiviert sich, sie spitzt sich zum Ende dieses Festes. Und dann kommt da von ihm diese intensive, aber einfache Einladung, wer Durst hat, soll zu mir kommen. That's it. Erstmal. Keine weiteren Erklärungen, keine komplizierten Dinge. Dann steht da diese Einladung. Und an wen richtet sich die Einladung? Wer war denn alles bei diesem Fest da? Also wir haben es schon gesagt, eins der großen Wallfahrtsfeste, das heißt aus ganz Israel kamen die Leute dahin, vom Süden, vom Norden, von der anderen Seite, vom Jordan, wo immer die auch gerade herkamen, mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, aus unterschiedlichen Stämmen. Ja. Da waren Juden dabei, da waren wahrscheinlich auch Proselyten dabei, das sind die Menschen, die quasi zum Judentum übergetreten sind. Da waren aber auch die römischen Soldaten dabei, weil die mussten ja gucken, dass da nicht irgendwie ein Aufstand ausbricht. Ja, das ist ja immer die Gefahr, wenn viele Menschen zusammen sind, dass sich da plötzlich was aufbaut. Die waren bestimmt auch da und haben Jesus gehört, aber sicherlich auch Händler aus anderen Ländern. Also das war ein sehr breit gefächertes Publikum und ich glaube, die Stadt war ganz schön voll zu dieser Zeit. Das heißt also, Jesu Einladung, weil Jesus adressiert das nicht nur an die Juden oder nimmt da nicht eine Gruppe raus, sondern Jesus adressiert seine Einladung an alle. Alle sind angesprochen, da ist keiner ausgenommen. Diese Einladung ist universell. Die gilt allen, die vor Ort sind. Und die gilt alle, ja, weil Jesus diese Einladung ja aufrechterhält über seinen Tod, Auferstehung und dem er zur Rechten Gottes sitzt. Er hält die aufrecht. Diese Einladung ist heute noch die gleiche wie die Einladung, die er damals wirklich verbal ausgesprochen hat an diesem letzten Tag vom Laubhüttenfest. Das heißt, diese Einladung gilt für dich und mich und gilt für die Menschen, die hier außen drum herum wohnen und denen wir heute begegnen und für unsere Familie, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen. Ja, das ist eine universelle Einladung. Das war sie damals und das ist sie tatsächlich auch immer noch. Das finde ich spannend. Aber interessanterweise ist diese Einladung an eine Bedingung geknüpft. Nämlich, sie richtet sich an die, die Durst haben. Ja? In unserem Text steht ja, wer Durst hat, soll zu mir kommen. Also Durst ist irgendwo scheinbar eine Voraussetzung. Ja? Ja. Und die Frage ist, nach was habe ich Durst? Nach was hast du Durst? Nach was hat derjenige, mit dem ich begegne, mit dem ich vielleicht über Jesus ins Gespräch komme, nach was hat derjenige Durst? Haben wir Menschen immer mal Durst, eine Sehnsucht nach irgendetwas? Also ich würde das Wort Durst jetzt hier auch tatsächlich synonym mit Sehnsucht übersetzen. Nach was sehen wir uns im Leben? Ja, wir können nach allem Möglichen Sehnsucht haben, dass es uns gut geht. Ja, dass wir gute Freunde, einen guten Partner haben im Leben. Und das sind Sehnsüchte, ich sag mal, die teilen wir auch. Ne? Also das kann man gut nachvollziehen, die meisten Menschen haben die. Und trotzdem macht uns das Wort Gottes immer wieder deutlich, diese Sehnsüchte, die wir als Menschen haben, auf das Irdische, dass es uns gut geht, dass wir ein gutes Auskommen haben, immer genug zu essen, dass möglichst kein Krieg ist, sind sehr natürliche Sehnsüchte, ein sehr natürlicher Durst vielleicht. Aber es ist immer auch etwas, was begrenzt ist, was auf diese eine Sehnsucht dieser Welt gegenüber, wo es mir hier geht. Und die Bibel hat ja immer eben, wie wir gerade schon gesehen haben, diesen prophetischen, diesen Weitblick. Und da finden wir dann eben Dinge wie im Psalm 16, Vers 11, wo es heißt, du zeigst mir den Weg zum Leben. Große Freude finde ich in deiner Gegenwart und Glück an deiner Seite für immer. Es gibt also diese kurzfristigen Sehnsüchte, könnte man sagen, dass ich ein gutes Leben habe und so weiter. Aber das stillt nicht die Grundsehnsucht in uns, die sich im Grunde genommen nach mehr ausstreckt, nach etwas, was über dieses Leben hinausgeht. Und da sagt das Wort Gottes uns ganz klar, das werden wir nicht hier finden, sondern das finden wir nur bei Gott, diese ganz tiefe Sehnsucht. Vielleicht suchen wir auch Wohlstand, auch das durchaus nachvollziehbar. Dann sagt uns aber zum Beispiel Römer 8, Vers 17, wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben von Christus. Voraussetzung ist, dass wir sein Leiden teilen, denn dadurch bekommen wir auch Anteil an seiner Herrlichkeit. Da haben wir das wieder, ne? Das ist diese erweiterte Sehnsucht im Grunde genommen, die das Wort Gottes stillen will, wo Gott sagt, dafür habe ich die Lösung und da ist die Lösung für alles mit inbegriffen, für euer komplettes Leben. Ja, in Markus 8, 36 heißt es, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Ja, wir könnten die Welt gewinnen und doch am Ende alles verlieren, weil wir Gott nicht in unserem Leben haben, weil wir vielleicht dieser Einladung, die Jesus hier ausspricht, nicht gefolgt sind, weil uns dann im Grunde genommen das fehlt, was durchträgt, was überzeitlich ist, was universal ist. Und dennoch würde ich sagen, ist es ein gutes Zeichen, wenn wir Menschen uns nach etwas sehnen. Denn ein Durst zu haben, eine Sehnsucht zu haben, ist allemal besser, als in Apathie zu verfallen und zu sagen, es ist sowieso alles schwierig, ich gebe auf. ich lasse mich jetzt einfach treiben, ich habe keine Lust mehr. Das ist eigentlich die schlechteste Variante. Ne? Und das hat Jesus hier auch nicht im Blick, sondern er sagt, wenn da draußen, wenn ihr, die vor mir steht, die vielen Menschen, wenn da Menschen sind, die einen Durst haben, die eine Sehnsucht haben nach Erlösung, nach nicht mehr von den Römern besetzt zu sein, nach genug haben zum Leben, nach echter Gemeinschaft, die ungeheuchelt ist, nach dem Messias. Ja, letztendlich ist es diese Frage, eine Sehnsucht nach dem Messias, dass Gott wieder direkt unter ihnen wohnt, in ihnen wohnt. Das ist ja das Versprechen mit dem Heiligen Geist, dass wir selbst zum Tempel werden. Die Menschen, die eine Sehnsucht danach haben, auch wenn sie sie nicht wirklich so richtig gut konkret formulieren können, die sind hier angesprochen und sind eingeladen. Und deshalb wünsche ich mir auch für euch, aber auch für mich selber, dass wir diese Sehnsucht in uns selbst wachhalten. Weil das ist so ein Feuer, das verlischt auch schnell mal. Aber ich glaube, dass wir das auch, wenn wir mit Jesus gemeinsam unterwegs sind, diese Sehnsucht brauchen nach mehr, dass er mehr Raum in uns einnimmt, dass sich mehr in unserem Leben verändert, dass Menschen zum Glauben kommen um uns herum, dass wir gemeinsam uns an Jesus freuen können, ihn loben können, dass das unser Leben prägt, auch wenn es schwierig ist im Alltag. Ja? Diese Sehnsucht wünsche ich uns, diesen Durst, weil den genau spricht Jesus hier an und den kann er stillen. Wenn Jesus in die Menge geguckt hat, dann hat er natürlich sehr unterschiedliche Leute gesehen. Dann hat er wahrscheinlich einen Teil der Schriftgelehrten gesehen, die ihm feindlich gesinnt waren, die seine Einladung wahrscheinlich gar nicht angenommen hätten. Ja. Dann gab es welche, die waren sicherlich unsicher, haben gedacht, ich gucke mal, was da mit dem Jesus so passiert. Ich habe ja eine Menge gehört über ihn, er hat Wunder gewirkt, alle Leute reden über ihn, aber ich bin noch nicht so ganz sicher, wie ich den Burschen da einordnen soll. Also das ist schon mal nicht die schlechteste Haltung, finde ich, weil das ist eine neugierige Haltung. Ne? Da lässt man sich vielleicht auf etwas ein und sagt, wow, vielleicht ist da das, nach dem ich immer gesucht habe, nach dem Leben, weiß ich nicht. Und ich glaube, so geht es uns auch heute. Es ist unterschiedlich, welchen Menschen wir begegnen und was sie für Sehnsüchte und für Nöte haben, wo sie Lösungen suchen. Und deshalb, glaube ich, müssen auch unsere Antworten oder die Gesprächsanknüpfungspunkte unterschiedliche sein, weil das nämlich sehr unterschiedlich ist, nach was sich Menschen sehen. Wir hatten es gerade im Hauskreis am Donnerstag davon, hat Vanessa, die ja Psychotherapeutin ist, kurz erzählt, so die Klienten, die sie hat, die haben ganz unterschiedliche Nöte oder ganz unterschiedliche Dinge, bei denen sie Hilfe erwarten, weshalb sie kommen. Und so unterschiedlich muss die Therapie auch dann aussehen, so unterschiedlich der Ansatz. Ja? Und genau das, glaube ich, behält Jesus hier auch im Blick. Er sagt, erstmal spreche ich alle an, die in Durst, die eine Sehnsucht haben, die sich nach etwas sehen, ohne genau vielleicht zu wissen, nach was sie da eigentlich suchen. Ne? Und Jesus sagt, ich stehe hier, ich kann diesen Durst stillen, ich bin die Lösung, ich bin die Erlösung, ich bin die Erfüllung für dein Leben. Genau, also die Einladung steht, die Jesus hier ausspricht und wir können kommen mit der logischen Voraussetzung aus dem Text, dass wir einen Durst, dass wir eine Sehnsucht in uns tragen. Genau, und dann geht es ja weiter, dann kommt zu mir. Und was sagt Jesus damit nicht? Er sagt, kommt zu mir und er sagt nicht, haltet erstmal eine Reihe von Gesetzen ein. Er sagt, kommt zu mir und er spricht nicht irgendwelche komplizierten Glaubensgrundsätze aus oder steigt in die Theologie ein. Er sagt, kommt zu mir. Und er macht es nicht kompliziert. Und das finde ich faszinierend. Ja? Er macht es einfach. Es geht ihm nicht um Riten oder Liturgien oder Traditionen. All die machen Sinn, weil sie immer dazu da sind, auf etwas Größeres hinzuweisen. Ja? Beim Laubhüttenfest am achten Tag, habe ich gelesen, sind die Priester mit goldenen Gefäßen aus der Stadt raus zum Teich Siloa und haben diese goldenen Gefäße mit Wasser gefüllt, sind wieder zurück, sind in der Prozession, das war also sehr, sehr beeindruckend wohl, durch die Straßen von Jerusalem zum Tempel zurück, zum Altar, sind dann 7-mal um den Altar herumgegangen und haben dann dieses Wasser ausgeschüttet über den Altar. Also dieses Laubhüttenfest da zu sein, das alles zu erleben mit den vielen Menschen, das war schon sehr beeindruckend, glaube ich. Und das ist im Grunde genommen ein Symbol gewesen, eben dass Gott in der Wüstenwanderung das Volk mit allem, was es zum Leben gebraucht hat, versorgt hat. Mit Essen, mit Manna zum Teil und mit Wasser. Und es ist auch gleichzeitig ein Symbol, dieses Wasser, dieses lebendige Wasser. Und das greift Jesus eben genau hier auf, dieses Bild. Die Leute hatten das vor Augen, weil die haben ja diese Prozession da gesehen, die kannten das. Und er nimmt genau dieses Bild hier auf und sagt, und ich gebe euch von dem Wasser, was nicht mehr versiegen wird. Ja, mein Geist. Also es war ein Symbol der Versorgung durch Gott in der Vergangenheit und doch gleichzeitig ein Hinweis auf Jesus als das lebendige Wasser in der Zukunft. Da haben wir auch wieder diese mehrschichtige Bedeutung im Wort Gottes, wo man sieht, da steckt immer auch etwas Prophetisches drin. Also wir können festhalten, wenn wir allein auf Traditionen und Riten setzen, werden wir wahrscheinlich nicht zu Jesus kommen. Denn zu Jesus zu kommen, ist eigentlich einfach. Vielleicht haben die Leute damals auch gesagt, er ist eigentlich ein netter Typ, der hat Charisma. Ich glaube, Jesus fasziniert uns auch heute noch, wenn wir von ihm lesen und wenn wir sehen, was er getan hat und wie er gelebt hat. Ich finde, gerade in dem Film The Chosen kommt es an vielen Stellen auch toll zum Ausdruck, wo ich denke, wow, ja, diesem Jesus wäre ich damals auch gerne begegnet. Ja, wo man gespürt hat, dem sind Menschen wichtig. Ja, der sucht die Gemeinschaft, der sieht die Probleme, dem muss man sie gar nicht mehr erklären, die Grundprobleme meines persönlichen Lebens und das auch der Gesellschaft, der Menschheit insgesamt. Und er hat Antworten drauf und er ist mit den Menschen gemeinsam unterwegs. Den hätte ich gerne kennengelernt, muss ich ehrlich sagen. Mit dem wäre ich gerne unterwegs gewesen. Ja? Und das können wir auch heute noch sein. Ja? Eben weil er uns von dem lebendigen Wasser gibt, seinen Geist. Aber wir müssen dieses Wasser auch trinken. Wir müssen es aufnehmen, ja? Wir müssen es runterschlucken, wir müssen es verdauen, hätte ich gesagt. Das ist beim Wasser ein bisschen schwierig. Klar. Beim Essen ist das Bild, passt das Bild besser. Aber das Wasser muss in uns rein, muss in unseren Magen, muss in unseren Blutkreislauf, muss in die Zellen, damit wir leben können. Das muss Teil von uns werden. Ja? Und dazu sind wir aufgefordert, diesen Durst, den Jesus hier löschen will, durch seinen Heiligen Geist, den auch wirken zu lassen, den runterzuschlucken, sich, ja, dass er uns erfüllt, dass er uns erfrischen kann, dass er uns hilft zu leben und zu wachsen in der Jüngerschaft auf ihn hin. Genau dafür ist dieses Getränk da, dieses Wasser, dieses lebendige Wasser. Also Christus will und muss Teil unseres Lebens werden durch seinen Geist. Wir können also auch sagen, das lebendige Wasser soll uns selbst füllen. Und ich habe jetzt ein kleines Experiment mit euch vor. Vielleicht kann mir die Brigitte kurz helfen. Die darf jetzt mal eine Schüssel halten. Ich muss nur mal gerade das Tablet hier aus der Schussrichtung bringen, weil wenn da Wasser reinläuft, dann ist es zu Ende. So, genau. Also, wir können uns das ein bisschen so vorstellen. Versteht ihr mich noch? Wir kommen noch ein bisschen rüber, Brigitte, dass ich nicht zu weit vom Mikrofon weg sind. Das sind wir, wie ein Glas. Und wir müssen uns mit dem Geist Gottes füllen lassen, damit unser Durst gelöscht wird. Ja? Und das eigentlich nicht nur so ein bisschen, jetzt habe ich schon relativ viel drin, ich hätte ein bisschen langsamer anfangen können, genau nicht nur ein bisschen, sondern wir müssen wirklich viel davon trinken, uns danach sehnen, mit ihm gemeinsam unterwegs sein. Und da werden wir mehr und mehr gefüllt. Und er sagt ja, das ist ein Wasser, das hört nicht auf zu fließen. Ja? Also ich hätte jetzt hier eigentlich den Gartenschlauch gebraucht, aber wir schauen mal. Und wenn ich das jetzt weiter fließen lasse, was passiert denn dann? Oh! Was passiert? Das läuft über. Ja? Das wird nicht nur selber gefüllt, das Gefäß, sondern das läuft über und verteilt sich. Ja, danke schön, Brigitte, das war eigentlich schon. Dann kannst du gerne die Schüssel da unten hinstellen, genau. Ja, dieses Wasser ist überfließendes Leben, das will nicht nur uns ausfüllen, sondern es will auch, dass wir überfließen und es weitergeben. Ja, dass der Nächste auch dieses Wasser aufnehmen kann, dass er sich selbst füllen lässt, dass wir Jesu Wort weitergeben an dieser Stelle. Und das ist ein wunderbares Bild. Ja? Also wir dürfen uns füllen lassen von Gott wie so eine Schale, mehr und mehr, bis wir anfangen, mehr und mehr überzufließen. Und es ist nicht schlecht, dass wir überfließen, das muss man nicht abdichten, sondern das darf überfließen, es muss überfließen, so dass wir das auch ausstrahlen und dass es Dinge verändert, nicht nur in uns selbst, sondern in unserem Umfeld. Und genau das wird auch passieren. Ja? Mit Strömen lebendigen, also aber da es überfließend ist, wird es zum Segen für andere, so habe ich das hier einfach formuliert. Und mit Strömen lebendigen Wassers gefüllt zu werden, ist eben nicht nur Selbstzweck, sondern es strömt von uns in die Gemeinde und in die Welt hinaus. Also mit Gott zu leben, ist nie nur Selbstzweck. Ja? Also es soll mich ja nicht nur um mich selbst drehen und es geht nicht nur darum, dass ich selber gerettet bin und es mir selber gut geht, sondern dass ich zum Segen für andere werde, dass ich mein Ego kleiner wird und die Liebe zu anderen Menschen größer wird. Ich selbst soll abnehmen, Christus soll zunehmen und es führt automatisch dazu, dass unser Leben überfließt. Wir dürfen überfließen an unsere Geschwister, Familie, Freunde, Nachbarn und Fremde. Und vielleicht ist in unserer Zeit, das ist zumindest eine Gefahr in unserer Zeit, manchmal Jesus mehr als Bedürfniserfüller für uns selbst. Aber das will er auch sein, aber das will er nicht nur sein. Wir dürfen ihn darauf nicht begrenzen, weil wenn das Wasser nicht mehr überfließt, dann haben wir abgestanden, das Wasser am Ende. Irgendwann bilden sich die Algen. Und irgendwann, wenn man lang genug wartet, fängt es wahrscheinlich auch an zu stinken. Ja? Also dieses Wasser muss fließen, damit es frisch bleibt. Wir dürfen also überfließen. Ja? Und das ist etwas Wunderbares. Noch 3, 4 Gedanken, was das an Folgen bedeutet. Oder die Vision von Pfingsten, die da so ein Stück deutlich wird. Stellt euch vor, wir werden durch den Geist Gottes so erfüllt, wie es Jesus hier verhießen hat. Ja, dieses lebendige Wasser, ne, über das er ja auch schon mit der Frau am Jakobsbrunnen vorher gesprochen hat und die sofort gesagt hat, von dem Wasser möchte ich gerne haben, da muss ich nicht mehr zum Brunnen. Ja. Die hat es nicht natürlich noch nicht so ganz vollumfänglich verstanden, aber das war eine super Reaktion, fand ich. Stellt euch vor, das verändert unser ganzes Sein. Ja, es verändert unsere Persönlichkeit. Stellt euch vor, das fließt über zu den Menschen um uns herum. Genau das ist die Vision von Pfingsten. Genau so ist die Gemeinde entstanden, weil Gottes Geist überfließend ist, weil Menschen mit angesteckt und hineingenommen werden. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und es soll trinken, wer an mich glaubt. So sagt es die Heilige Schrift, Ströme von lebendigem Wasser werden aus seinem Inneren fließen. Amen. Dankeschön. Ah, ich bin noch mit uns, genau. Herr Jesus, ich bin beeindruckt von dem, was du gesagt hast, was du verheißen hast und auch mit der Autorität und der Vollmacht, mit der du das gesagt hast. Denn du sagst nicht nur Dinge, sondern du kannst sie auch tun. Und Herr, auch wenn wir nicht persönlich mit dir unterwegs sein können, so hast du uns doch deinen Geist gegeben, der ja, die Gemeinschaft mit dir möglich macht. Das an allen Stellen dieser Welt für alle Christen, für alle, die deine Einladung annehmen. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du diesen Durst und diese Sehnsucht groß machst in uns, dass wir trinken, dass wir dein Wort aufnehmen, deine Gegenwart und dass wir uns verändern dadurch. Und dass das Auswirkungen haben kann. Herr, wir können sie jetzt schon manches Mal erkennen, dass das nicht ohne Wirkung bleibt. Aber Herr, ich wünsche mir, dass das größer wird, dass mehr Menschen zum Glauben kommen, dass der Lobpreis lauter und gewaltiger wird. Herr, dass unser Leben mehr und mehr ein Zeichen davon wird. All das ist möglich, wenn wir deiner Einladung nachkommen, wenn wir zu dir kommen, wenn du unseren Durst stillst und uns erfüllst. Herr, danke, dass das schon 2000 Jahre deine Gemeinde durchgetragen hat. Mal in besseren Zeiten, mal in schlechteren Zeiten, aber du bist immer da und du hast einen Plan damit und eine Zukunft. Wir staunen und wir loben und preisen dich, Herr, segne uns in diesem Sinne. Dir zur Ehre. Amen.